Alles neu bei den Kryptologen heute. Wir haben eine neue Software beim Aufnehmen, die wir heute testen. Also falls es ein bisschen anders ist heute, bitte nicht schrecken. Wir versuchen, das Format für euch zu verbessern und alles noch professioneller zu machen. Und deshalb versuchen wir heute auch eine neue Podcast-Software. Und deswegen wird alles ein bisschen anders sein, aber nichtsdestotrotz haben wir wieder für euch die neuesten Neuigkeiten aus dem Krypto-Universum vorbereitet und deshalb geht es auch heute bei der 25. Folge am 15. Juni jetzt um alles, was wichtig ist am Kryptomarkt, Lukas. Wir sprechen heute über ETFs, die geplant sind für Solana. Wir sprechen über den ersten US-Bundesstaat, der tatsächlich jetzt Bitcoin verbannen möchte von seiner Bilanz, also das Gegenteil der Bitcoin-Reserven. Wir sprechen über die Zahl der sogenannten Holcoiner, die möglicherweise schon bald rapide fallen wird und wie der Nahostkonflikt die Märkte beeinflusst. Außerdem wollen wir euch noch kurz was über Unternehmen mit einer Ethereum-Bilanz erzählen und damit starten wir heute in diese Folge. Lukas, wie schaut's aus auf den Märkten? Was haben wir da?
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Ja, Alex, schönen guten Tag an alle. Es ist die Blockzeit 901371. Wir haben eine heftige Woche hinter uns natürlich, weil zuerst hat es damit begonnen, dass wir eigentlich, und so haben wir die letzte Folge auch abgeschlossen, dass wir relativ positiv gestimmt waren, weil die Märkte relativ in allen Bereichen nach oben geschaut haben. Gerade die Altcoins haben sich mal erholt und sind preislich gestiegen ziemlich stark. Aber dann kam es ja anders, das werden wir heute noch im Detail besprechen. Natürlich ist jetzt gerade aktuell der Angriff da, die Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel, dass die Märkte ein bisschen wieder nach unten bewegt hat und sehr viel Risiko wieder reingebracht hat in die Weltmärkte. Gerade der Ölpreis zum Beispiel ist jetzt stark davon betroffen oder Inflation kann davon stark betroffen sein. Was wir konkret zu den Kryptowährungen sagen können, die sind eigentlich sehr stark gefallen. Wir haben eigentlich, wenn wir eine Woche in die Vergangenheit schauen, 7-Tages-Entwicklung fast überaktuell. Wir sind bei Ethereum 1% Anstieg. Wir sehen bei Ripple 4% nach unten. BNB quasi gleicher Preis. Solana 1% nach unten. Also hat sich nicht viel getan, jetzt insgesamt auf den Wochenblick. Gewinnern, also der stärkste Gewinner ist jetzt Aerodrome Finance mit fast 50% Anstieg in einer Woche. Aerodrome Finance steigt deshalb so stark, die haben es jetzt gerade geschafft auf Platz 99 von den Top 100. Das heißt, die sind da rein katapultiert worden in diesen Überblick, den wir liefern von den Top 100 Coins und deswegen auch natürlich so stark gestiegen, dass sie gleich auf Platz 1 genannt sind und Aerodrome Finance ist eine Ethereum. Und dann sehen wir noch Kaya, auch von letzter Woche stark gestiegen und AB. AB, die seltsame Sache, die wir nicht ganz verstehen. AB, ehemals Newton, hat es geheißen und das schaue ich jetzt mal ganz kurz auf diesen sehr faszinierenden Preischart. Lange Zeit hat sich vor sich hingetippelt, hat Newton geheißen und wurde dann zu AB und hat jetzt fast 20.000% plus gemacht. Das ist eigentlich so Dinge, die man im Kryptomarkt sehr gern sieht. Natürlich ist das nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen, dass es auf 20.000% steigt. Der Spaß an der Coin ist eben, dass der ehemalige Präsident von Serbien quasi eine leitende Funktion hat und das ist für sie
haben wir eigene letzte Woche besprochen.
Layer One, die Interoperability macht. Also eigentlich etwas, was nicht sehr nachgefragt werden müsste im Kryptoraum, aber anscheinend.
Manipuliert aus.
Ja, es ist manipuliert, garantiert. Dann schauen wir nochmal auf die anderen Gewinner. Da sehen wir noch SPX 6900 und die F-Coin, diese Meme-Coins, die entwickeln sich auch ganz gut. Auch Hyperliquid entwickelt sich weiterhin ganz gut, diese dezentrale Börse, die sehr, sehr gut performt, weiterhin mit 15%. Also die hat ja $40 erreicht jetzt kürzlich und gibt kein Halten eigentlich. Das Einzige, was sie zurückhält, ist die generelle Stimmung im Markt. Die größten Verlierer sehen wir weiterhin leider Casper. Casper eben, wie gesagt, sehr interessant. Ein Blockdeck-System, aber hat eben wesentliche Probleme damit, wirklich Smart Contracts abzubilden. Ich schaue es mal genauer an, was das auslöst, dass Casper so schlecht performt, weil es eigentlich ein ziemlich cooles Projekt ist. Und dann sehen wir auch Dexe, Zcash und IP, also Immutable und Sonic, also das eigentlich dieselben Namen fast bei den größten Gewinnern und größten Verlierern, wie wir letzte Woche gehabt haben. Sieht man einfach, es hat jetzt den Markt eigentlich ein bisschen eingefroren von der Entwicklung, dass, so viel politisches Risiko im Markt ist, würde ich sagen. Der Markt insgesamt, wie gesagt, der Rücksetzer war nicht so stark. Wir sind von 3,5 Billionen auf 3,28 Billionen zurück. Also es ist jetzt nicht so ein riesiges Drama insgesamt. Es ist eigentlich nur, dass die Gewinne, die Anfang der Woche in den Markt gekommen sind, sind wieder weg. Der Fear and Greed Index steht genau auf 50 von 100 Punkten. Also wir haben eine neutrale Marktphase. Diese Operation Rising Lion im Iran wird ja 2 Wochen gehen, bis zu, hat es geheißen. Das heißt, wir haben noch einiges an Unsicherheit vor uns. Der Altcoin Season Index war letzte Woche mal aus dem gelben Bereich, der ganz klar Bitcoin Season sagt, raus. Das hat man auch gesehen in den ganzen Preisen. Die natürlich hängt da zusammen. Die ganzen Altcoins haben sich sehr gut entwickelt und diese Entwicklung ist wieder weg. Und wir sind wieder bei den 26, also genau wieder in der Bitcoin-Season. Diese kleine Altcoin-Season, die sich da die ersten 2 Tage der Woche gezeigt hat, ist jetzt wieder in der Versenkung und traut sich nicht heraus.
Es war keine Altcoin-Saison, Lukas.
Ich sage mal, kleine für 2 Tage.
Es war nur weniger Bitcoin-Saison. Es war keine Altcoin-Saison. Ja. Es war eine weniger starke Bitcoin-Saison, mehr nicht.
Naja, wir warten auf die Altcoin-Season weiterhin. Bitcoin-Dominanz ist bei 64%. Ethereum erholt sich wieder ein bisschen insgesamt, ist auf 9,3%. Wir schauen auf die Stablecoins. Sie haben ja Stablecoin Summer rausgerufen. Das ist dieser Spaß, dass jetzt Stablecoins sich sehr gut entwickeln. Und hier sehen wir eine Veränderung von 1,35 Milliarden, die dazugekommen sind. Der Stablecoin Market Cap bei 251,8 Milliarden insgesamt bei den Stablecoins.
Aber man muss sagen, dass die Zunahme jetzt nur 0,5% ist. Also wir werden sehen, ob das jetzt weiterhin in weiteren Wochen diese 1% Zunahme pro Woche erreichen kann oder ob das durch diese größere Gesamtsumme an Stablecoins mittlerweile immer schwieriger wird, auch dass es diesen Zuwachs prozentuell auch hält. Also wir sehen diese Woche nur einen 0,5% Zuwachs tatsächlich.
Genau. Aber natürlich wird der Markt immer größer. Jetzt gibt bald die Regulation in den USA dazu. Es gibt den CEO von Circle, der sagt, es ist ein iPhone-Event quasi, dass Stablecoins jetzt einfach sehr breit eingesetzt werden können.
Der muss das erreichen. Sagen.
Ja,
der macht das ja auch. Der ist natürlich befangen.
Ich denke schon auch, dass dieses Stablecoin-Thema, das ist jetzt in letzter Zeit schon ziemlich stark geworden. Wie gesagt, also bei der Bitcoin-Konferenz ist sehr viel Stablecoin gesprochen worden. Jetzt gesagt, der Genius Act wird bis Juli circa.
Ist halt kein Investmentfall, Lukas. Ich weiß nicht, was ich daran interessant finden soll. Ich finde es stinkfad, weil was soll ich mit einem Stablecoin? Ja?
Es ist halt gut für den gesamten Kryptomarkt.
Ich habe meine Täter.
Ja. Genau. Ja, aber sie sind aber ultra angenehm. Es ist also viel angenehmer als normal traditionelles Banking zu verwenden, Stablecoins.
Es ist nur, ich sag dir, was das ist. Also es ist durch die Hintertür die Krypto-Adoption, weil auf einmal, wenn Apple oder X oder irgendwelche großen Plattformen mit wirklich vielen Benutzern, jetzt allen voran eben Apple oder Google auch, wenn die beginnen, US-Dollar-Stablecoins anzunehmen, egal von welchem Herausgeber, dann ist das natürlich eine Kryptomarktdurchdringung durch die Hintertür irgendwie, weil man den Leuten gar nicht mehr sagen muss Krypto, sondern einfach verwendet diesen tokenisierten Dollar. Und wenn die den tokenisierten Dollar verwenden, dann haben die irgendwann ein Wallet und dann ist das so der erste Schritt eigentlich in die Kryptowelt, weil dann können die mit der gleichen Wallet auch irgendwelche anderen Ethereum-Assets zum Beispiel halten.
Ich denke auch.
Das ist schon interessant.
Ja, und du siehst ja auch die Entwicklung mit den Banken. Wir haben ja schon über Santander gesprochen, einer der größten Kreditgeber in Europa. Und jetzt haben wir neue News zum Beispiel von Bank of America, einer der größten Banken von den USA, die auch eigene Stablecoin.
Ja, aber das finde ich jetzt wieder nicht so interessant, weil ich meine, das ändert jetzt nichts. Aber was wirklich ändert, ist das, dass die großen Unternehmen Stablecoins akzeptieren und dass du dort die verwenden kannst. Weil dann hast du die Benutzer nämlich schnell, wenn du nämlich in deiner Apple-ID oder mit deinem Apple-Gerät auf einmal eine Krypto-Wallet dabei hast, die Stablecoins halten kann, dann kann die auch irgendwelche anderen Assets wahrscheinlich halten.
Ja.
Und dann hast du die Leute in der Kryptowelt, ob das jetzt von der Santander Bank kommt oder ob das von der Deutschen Bank kommt oder von der Bank of America, das ist im Endeffekt egal. Ja.
Genau, es bereitet nur den Weg für immer mehr Integration von Krypto, DeFi, TradFi, alles wächst zusammen. Man sieht hier, wenn wir jetzt kurz auf DeFi mal schauen, Total Value Locked in DeFi verharrt immer noch auf dem Niveau von von, wo haben wir da, Anfang des Jahres, da tut sich nicht so viel mehr, haben wir eine Erholung von April nach oben, die wir sehen. Wir haben 111 Milliarden in DeFi-Protokollen, die hier in der Regel Yield generieren. Bei den NFTs leider keine guten Nachrichten, überall ziemlich Preisverfall von 5-6% in der Gegend, hier beim Mutant Yacht Club 11%. Handelsvolumen sind weiterhin sehr gering. Wir haben bei CryptoBanks 23 Sales die ganze Woche. Tut sich nicht so viel.
Ja, Fahrt bei den NFTs. Tut mir leid für alle da draußen, die diese Kunst-NFTs mögen.
Und zu guter Letzt unser Bitcoin Long-Term Power Law Model. Sehr interessantes Model, das den Preis relativ gut vorhersagen kann. Wir sind hier ein bisschen weiter unten, als wir sein sollten, mit 105.000 aktuell in der Gegend. Wir sind laut diesem Model bald auf dem Level von 120.000 Bitcoin. Wenn die Welt ein schönerer Ort wäre, weniger Zollkrieg und weniger echter Krieg, dann wären wir, glaube ich, schon höher.
Also der Erwartungswert sagt, dass wir bereits bei knapp 120.000 und damit bei einem neuen Allzeithoch sein sollten. Schauen wir mal, wann wir das erreichen. Lukas, und damit gehen wir zu den Neuigkeiten. Und zwar, was ist passiert diese Woche? Wir sehen tatsächlich, und das ist eine seit langem schlechte Nachricht aus den Vereinigten Staaten, wir sehen den ersten US-Staat, der tatsächlich ein Verbot einer staatlichen Bitcoin-Reserve erlassen hat. Also der Staat Connecticut hat es verboten, dass dieser selbst, also der Staat, in Bitcoin investiert, dass dieser diese annimmt, dass er die besitzt oder auch jegliche andere digitalen Währungen investiert. Das heißt, es wird beim Staat Connecticut keine Bitcoin-Reserve geben. Und das ist natürlich ein ziemlicher Rückschlag für diese staatlichen Bitcoin-Reserven. Und man sieht auch, dass die einzelnen Staaten in den USA sich da durchaus widersprechen können. Wir wissen, manche Staaten sind sehr kurz davor, dass es eine solche Reserve gibt. Lukas, welcher war das? Ich glaube, welcher Staat hat überhaupt schon eine eingeführt?
Wir haben Arizona zum Beispiel und wir haben Texas.
Genau, Arizona und Texas, die haben es ja zum Beispiel schon bestätigt. Und hier sehen wir, dass es auch durchaus eine Kontrabewegung geben kann. Also der Staat Connecticut hat jetzt offiziell eine Anti-Bitcoin-Reserve quasi eingeführt. Ich meine, beim Namen Connecticut könnte man denken, vielleicht macht er ja...
Connecticut, nicht?
Ich sage das ja mit Absicht, ja. Nein, ich sage das mit Absicht, weil der Staat könnte ja vielleicht eine BitConnect-Reserve einführen.
Noch eher.
Nein, aber wird Connecticut jetzt das Armenhaus der Vereinigten Staaten werden dadurch? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Wäre natürlich interessant, ob das ein Schritt ist, der den Staat vielleicht US-weit ins Verderben treibt. Wir werden es sehen.
Also diese Entwicklung finde ich ja sehr schade, weil ich verfolge das ja, dieses ganze Bitcoin Reserve Race, zum Beispiel auf bitcoinlaws.io, da kann man ja alle Staaten beobachten, da gibt es auch mehrere Gesetze pro Staat und das ist wirklich so eine Kontra-Bewegung und die folgt mich natürlich nicht, aber da gibt es ja einen Spruch von uns Bitcoinern, der heißt Have fun staying poor.
Ja, und ich glaube, es ist ganz natürlich, dass es bei so starken neuen Dingen einfach immer jemanden gibt, der auch die Kontraposition einnimmt, ob das jetzt ganze Nationalstaaten sind oder ob das Bundesstaaten der USA sind. Jetzt sehen wir halt einen Bundesstaat, der da mal dagegen agiert. Wir werden sehen, ob das auch erhalten bleibt. Also es kann natürlich sein, dass man da wie eine Fahne im Wind dann in 2-3 Jahren umschwenken muss vielleicht, weil die Bitcoin-Reserven so erfolgreich sind. Wir werden das sehen. Aber jetzt haben wir auch noch andere Neuigkeiten, nämlich für die Solana-Solanso-Fans da draußen. Was gibt's da Neues, lieber Lukas?
Genau, wir wollten ein Update geben. Wir haben ja viel darüber gesprochen, über die Bitcoin-ETFs, die Exchange-Traded Funds, also dieses passive Investment-Vehikel, das ja 2014 im Jänner in den USA zugelassen wurde erstmals. Da gab es eben, also die erfolgreichsten ETFs, die es gab, gerade der Bitcoin-ETF iShares von BlackRock ist auch unter den erfolgreichsten, die es jemals gab in der Geschichte von BlackRock. Also sehr schnell im Volumen angestiegen, im Market Cap angestiegen. Dann gab es die zweite Generation, die Ether-ETFs und es gibt eine Reihe von weiteren. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen in vergangenen Folgen. Es gab ja sogar so Spaßbewerbung von Dogecoin, ja von Dogecoin. Aber
ist das Spaß? Wieso ist das Spaß?
Ja, ich glaube, dass das Unternehmen das zum Marketingzwecken gemacht hat, nicht um wirklich da seriös zu investieren.
Durchaus auch, Ja, ich meine, aber man kann trotzdem, man könnte auch einen ETF auf Dogecoin machen, ist ja egal.
Wird also
man
kann wird eigentlich, geprüft, was man will. Aktuell. Ja.
Man könnte auch einen Fartcoin-ETF machen, wenn man das darf, also wenn man eine Zulassung bekommt.
Ah, es geht in diese Richtung. Also Solana ist ja einer der wesentlichen Player im Kryptomarkt, ist einfach die schnellere Blockchain, schnellere Ethereum, günstiger und so weiter. Und es gibt aktuell 7 große Namen, die arbeiten an Solana ETFs. Darunter findet man eben Vermögensverwalter wie Fidelity, einer der größten weltweit, dann VanEck kennen wir ja, Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise, 21 Shares und so weiter. Das sind alles ganz große Namen, die sehr, sehr viel im Bereich machen. Stand 13. Juni gibt es eben diese 7, die das wollen. Und das Novum dabei ist interessant, das auch für Ethereum sehr wichtig ist, ist, alle Anträge haben explizit diesen Staking-Mechanismus mit dabei, weil du kannst es ja staken, du kannst dir extra Rendite noch generieren damit. Das kannst du bei Bitcoin zum Beispiel nicht, aber bei Ethereum und bei Solana. Und bisher war die Fragestellung, wenn man Staking anbietet, ist das auch eine Form von Wertpapier. Da haben wir auch letzte Woche gesprochen, der Paul Atkins, der neue Chef der SEC, der Securities and Exchange Commission, sagt, nein, das ist nicht unser Zuständigungsbereich.
Das heißt, diese neuen ETFs, die werden dann die Zinsen, die auf das Staking anfallen, die werden die auszahlen, also ausschütten, oder werden die thesaurierend wieder hineingestaked gleich? Was ist da die Lösung dafür?
Ah, soweit ich das sehe, ist das alles eine Thesaurierung. Also es bleibt innerhalb des Fonds drinnen und dann wächst das an. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich denke mal, es ist thesauriert.
Das ist ja das, wo der österreichische Staat zum Beispiel hergehen würde und sagen, das sind auszahlungsgleiche Erträge. Oder wie heißt das? Ja, auf alle Fälle wird das dann ja trotzdem versteuert, auch wenn es drinnen bleibt. Das ist ja schmerzhaft für die Investoren, wie das gemacht wird.
Inkorrekt. Auf jeden Fall sagen die Dings, sagt die USA, das ist, wie gesagt, die SEC sagt, das ist kein Wertpapier, das haben wir letzte Woche klargestellt, und deswegen gibt es sehr gute Chancen, dass bald auch die Solana-ETFs auf dem Markt sind.
Was natürlich bullish für Solana.
Bullish für Solana, bullish für den Kryptomarkt generell, weil das ist dann halt der nächste Schritt, und der nächste Schritt, dann kommt dann vielleicht eines Tages der Chainlink-ETF und weitere. Und das ist relativ gut, das heißt also dieses Zusammenwachsen, das ich immer wieder propagiere von TradFi und DeFi, ist auch hier wieder zu sehen. Gute Nachrichten, also dass da hier bald weitere und eben diese Staking-Rendite produzierenden ETFs bald auf den Markt kommen.
Ich glaube, vor Chainlink kommen ja noch andere. Ja. Ich meine, es gibt ja BNB wurde angesucht, es wurde ja Litecoin angesucht.
Litecoin.
Ich glaube, Litecoin wird fast als nächstes kommen, einfach weil es gibt keinen sinnvollen Grund zu sagen, wenn Bitcoin okay ist, nicht Litecoin. Kannst du ein Argument hervorbringen?
Nein, eigentlich gar nicht.
Warum man nicht Litecoin machen darf?
Das Einzige halt, dass es halt für ein ETF macht es schon erst dann Sinn, wenn eine gewisse Größe da ist von Handelsvolumen, von Marketkapitalisierung. Du kannst nicht einfach so ein Spaß-ETF für irgendwas machen, für kleinere Bereiche. Ich glaube, das Wesentliche darum ist, es braucht eine gewisse Größe, damit man dann einen
ETF. Ist das eine Voraussetzung, um zugelassen zu werden? Oder ist das einfach das Risiko des Emittenten?
Ich glaube, es ist eine Voraussetzung, dass man gewisse Anforderungen haben muss. Man kann nicht einfach so ein ETF auf alles Mögliche machen, glaube ich.
Okay, spannend auf alle Fälle, was als nächstes kommt. Bei Bitcoin wiederum, Lukas, da schaut es anders aus. Wir wissen, es wird immer schwieriger, ein Holcoiner zu werden. Und laut Adam Back haben wir schon öfters in die Kryptologen besprochen. Das ist ja der Kryptograf, der bekannt ist dafür, dass er Hashcash gemacht hat und der so einige von diesen Mechanismen, die Vorgänger von Bitcoin waren, auch kreiert hat. Viele wissen, oder es gibt auch Vermutungen, dass er tatsächlich Satoshi sein könnte. Das glaube ich jetzt wiederum nicht. Oder wir glauben das. Ich glaube, Lukas, du glaubst das auch nicht.
Nein.
Aber er ist auf jeden Fall einer der Koryphäen im Kryptobereich, wenn es darum geht, sich wirklich mit der Technologie auszukennen. Und er hat das lange schon verstanden und lange natürlich als jemand, als Botschafter für Bitcoin und für diese Technologie gesprochen, und erst in letzter Zeit, also im Laufe des letzten Jahres, hat er begonnen, sich vermehrt auch zum Preis zu äußern. Das hat er früher tunlichst vermieden. Also Adam Back ist der Meinung, dass diese Anzahl an Holcoinern, und den Begriff Holcoiner werden wir im Laufe der Folge später noch besprechen, dass die Anzahl dieser Personen einen Höhepunkt erreichen wird und bald den globalen, also absoluten Höhepunkt aller Zeiten markieren wird. Ich habe das Ganze aber für euch recherchiert und ich bin der Meinung, dass wir schon letztes Jahr diesen Höhepunkt gesehen haben, weil die Anzahl an Wallets, und da geht es darum, an die Anzahl an Adressen, die über einen ganzen Bitcoin, also einen ganzen Coin halten, die ist schon wieder am nach unten trenden. Das heißt, es gibt mittlerweile unter 1 Million dieser Adressen. Und im Jahr 2024 haben wir einmal eine Zeit gesehen, in der es über 1 Million Adressen waren. Aber später bei Kryptokultur noch ein bisschen mehr zum Holcoiner. Ich kann euch nur sagen, es wird immer schwieriger werden, einen ganzen Bitcoin zu akquirieren. Also Stacksatz, er sagt, jetzt die Satoshis sammeln, wenn ihr noch einen Bitcoin erreichen wollt, weil es wird viele Leute geben, die werden es nicht schaffen, ihr Leben lang, dass sie einen ganzen Bitcoin erreichen werden. Da muss man dann schon stinkreich sein, um einen Bitcoin zu kaufen, wenn der mehrere Millionen Euro wert ist, später mal.
Ja, und wir sehen ja immer mehr Unternehmen und Unternehmen und Unternehmen, die immer mehr Bitcoin aufkaufen. Also es wird für Privatpersonen immer schwieriger. Es gibt jetzt ein großes, großes Ethereum-Vermögensunternehmen. Das ist eigentlich total überraschend gekommen. Aber das sogenannte Sharplink Gaming, das ist eigentlich ein Unternehmen, das traditionell, das ist auf einer Börse gelistet, an der Nasdaq. Und die haben traditionell eigentlich Sportwetten gemacht, also Online-Casinos gemacht. Und die sind plötzlich dahergekommen und haben gesagt, hey, wir haben 176.000 Ethereum-Token, Ether-Token, gekauft. Zu einem Preis von ca. 425 Millionen US-Dollar. Aktuell sei das in einem Bereich von 460 Millionen US-Dollar in dem Bereich preislich angesiedelt. Am 12. Juni stürzte der Kurs von dieser Aktie um 70% ab. Der Auslöser war, weil eben die bei der US-Börsenaufsicht einen Antrag angebracht haben zur Wiederveräußerung von so 58,7 Millionen Aktien. Da ist ein bisschen an Panik geraten, dass die jetzt eine Riesenmenge an Aktien auf dem Markt werfen. Ein bisschen chaotisch das Ganze. Und einen Tag später, am 13. Juni, ist die Bekanntgabe gemacht worden, dass Sharplink die 176.271 Ether-Token gekauft hat und damit nun hinter der Ethereum Foundation selbst das größte Ethereum-Unternehmen weltweit sind. Und gleichzeitig auch wieder ein Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Also das.
Aber glaubst du, dass das geht jetzt wieder nach oben? Also ist das jetzt der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wenn Ethereum steigt, wird Sharplink dann auch durch die Decke gehen?
Ja, normalerweise ist das, der Fall. Ja, also bei ganz vielen, nicht immer, aber fast immer, glaube ich, also bei GameStop war es ein bisschen anders, aber fast immer, wenn Unternehmen gesagt haben, hey, wir haben jetzt Bitcoin gekauft, wir sind jetzt ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen, ist danach der.
Ist aber nicht Bitcoin.
Genau.
Aber erhofft man sich das? Also erhofft man sich das? Ist das, hat man bei Sharplink Ethereum gekauft, damit man. Also hat man gesagt, naja, unser normales Geschäft ist eh im Arsch, weil schau her, also es muss ja im Arsch sein. Ich muss ja fast so sein, weil sonst wird die Aktie nicht so stark abstürzen. Machen wir jetzt einfach auf Ethereum Bilanzunternehmen und unser Geschäft ist in Zukunft Ethereum. Das wird sich schon verzehnfachen und dann passt.
Ja, also im Prinzip ist es so, die haben weiterhin ihr normales Geschäft. Also es ist so bei Strategy, MicroStrategy ehemals, ist es ja auch so, dass die ihr normales Geschäft auch machen, aber eben ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen sind. Und die machen auch ihr normales Geschäft weiter. Haben aber eben dieses Private Placement gemacht. Da haben wir auch Consensus und so weiter haben unterstützt, Joseph Lubin.
Aber Lukas, du hast gesagt, das ist ein Unternehmen, das macht Videospiele, oder?
Nein, sind das Brettspiele? Nein. Das ist online. Also wenn man jetzt auf die Website schaut, Sharplink Gaming, da ist jetzt alles verschwunden eigentlich. Da geht es jetzt nur noch über Ethereum die ganze Zeit.
Okay, aber das ist Casino.
Das ist ein Online-Casino und Online-Sports-Betting-Geschichte. Also S-Bet.
Ja, aber dann kann man. Aber kann man nicht davon ausgehen, dass die dann ein neues Produkt bauen, das dann das ganze Wetten einfach auf die Ethereum-Blockchain bringt? Also jetzt einmal weitergedacht, was würdest du machen? Du kaufst Ethereum und im nächsten Schritt wandelst du deine ganze Wettplattform so um, dass das alles tokenisiert ist auf Ethereum-Basis. Dann hast du mal die Ether, da kannst du quasi ein bisschen Liquidität bereitstellen, da kannst du irgendwie vielleicht für die Kunden Paymaster-Funktion machen und so zahlen. Und dann kannst du, vielleicht ist das der große Plan.
Nun ja, es ist ein bisschen unklar. Das ist, weil es wird schon Sinn machen, jetzt nicht unbedingt auf Ethereum, weil es halt sehr teuer werden kann mit den.
Ja, aber sonst hätten sie nicht Ethereum, hätten sie nicht Ether gekauft.
Nein, das ist eine Treasury-Unternehmensentscheidung gewesen, was sie da gemacht haben. Sie wollen das auf Staking, also die 3-4% damit einnehmen. Ja, wenn man auf die Website jetzt schaut, ist alles zum alten Geschäftsmodell eigentlich verschwunden. Ich habe die Website gerade vor mir hier. Da steht nur noch, hey, wir haben Ding, wir haben Ethereum. Du siehst den Preisverlust. Also ein bisschen chaotisch alles zusammen. Aber wir haben jetzt, damit kann man sagen, wir haben jetzt das erste large public traded Ethereum Treasury Company, SBET.
Also
Aber
also ein erstes börsennotiertes Unternehmen, das Ethereum auf die Bilanz genommen hat, wolltest du sagen. Mhm. Und damit schauen wir, was noch passiert auf der Welt. Nämlich, wir haben Einflussfaktoren, die über Ethereum hinausgehen. Leider die traurige Nachricht ist am Wochenende jetzt gekommen, dass Israel den Iran angegriffen hat und der hat natürlich zurückgeschossen. Und jetzt sehen wir da einen großen Konflikt, wenn nicht gar einen Krieg sich entwickeln. Und das müssen wir uns ganz kurz anschauen, denn es gab letzte Woche vorsichtigen Optimismus. Die US-Inflationszahlen sind niedriger ausgefallen als prognostiziert. Mhm. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass die Federal Reserve den Zins eventuell bald schon senken wird, beziehungsweise dass die US-Wirtschaft sich stabilisieren kann und dass da bald positive Neuigkeiten kommen aus den USA. Leider ist das jetzt so, dass es durch diesen neuen Konflikt natürlich eine ganze Reihe an Implikationen für die Weltwirtschaft gibt. Der Krieg selbst ist natürlich dramatisch für die Menschen, die betroffen sind vom Krieg, aber in Wirklichkeit liegt auf der anderen Seite des Pazifiks, also von den USA gesehen, in Japan, da liegt wirklich die Bombe begraben, denn die japanische Notenbank, die wird auch nächste Woche genauso wie die Fed den Zinsentscheid bringen. Und wenn die japanische Nationalbank sich entscheidet, die Zinsen zu erhöhen, das könnte diesen mittlerweile berühmt-berüchtigten Carry-Trade weiter dazu bringen, dass er sich auflöst und dass er sehr, sehr viel Druck auf die Märkte ausübt. Also bis zuletzt hofften die globalen Finanzmärkte, dass der Yen stabil bleibt und dass Japan vielleicht möglicherweise doch nochmal wartet mit dem Erhöhen der Zinsen, weil dieser Carry-Trade, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist relativ gefährlich für die globalen Finanzmärkte, denn Japan hat durch die Null-Zinspolitik seit bald 20 Jahren die globalen Finanzmärkte mit nahezu kostenlosem Geld versorgt. Mhm. Und dieses Geld ist investiert vor allem in Risikovermögenswerte, so wie Krypto, aber auch Aktien, Tech-Aktien, diese ganzen neuen Allzeithochs, die wir gesehen haben, auch auf dem Nasdaq in den USA, die basieren sehr, sehr stark auf diesem billigen Geld, das zum großen Teil aus Japan auch kommt. Und wenn dieses Geld aber teurer wird, dann wird ein Teil davon zurückgegeben. Das heißt, diese Risikovermögenswerte müssen abverkauft werden, damit das Geld in Japan zurückgegeben werden kann. Jetzt haben wir zwei Effekte. Die Federal Reserve kann auf der einen Seite den Zins senken. Wenn die das tun, dann ist auch das eigentlich schlecht für den Carry Trade, weil ändert den Wechselkurs zwischen dem Yen und dem US-Dollar. Wenn jetzt aber die japanische Nationalbank hergeht und den Zins erhöht, dann ist das ein noch stärkerer Effekt. Und der sagt, Warnung eigentlich an alle, die das Geld ganz günstig ausgeborgt haben, es wird teurer, die Kredite kosten bedeutend mehr und deswegen wird einiges an diesem Geld dann abgezogen von den Finanzmärkten und in Japan eben zurückgegeben. Was dieser Krieg jetzt tut, dieser Konflikt zwischen Israel und dem Iran, der führt wirklich dazu, dass diese Bombe möglicherweise gezündet wird, denn das bedeutet vor allem für die Finanzmärkte höhere Ölpreise. Und viele wissen das vielleicht nicht, aber Japan importiert 90 oder ich glaube sogar 95% seines Öls von der Golfregion. Und zugleich ist Japan extrem abhängig von diesen Ölimporten. Und da wird der Bank of Japan möglicherweise nichts anderes übrig bleiben, als den Zins zu erhöhen, um den Yen zu stärken, damit man sich das Öl auch oder trotz höheren Ölpreisen trotzdem leisten kann. Und deswegen könnte es wirklich dazu kommen, dass es zu groben Verwerfungen an den Märkten kommt. Also bitte seid wirklich vorsichtig, ist natürlich keine Finanzberatung, alles, aber seid vorsichtig. Ihr müsst den Markt nächste Woche auf alle Fälle ganz genau im Auge behalten, weil es könnte wirklich volatil werden. Beendet eure Hebelpositionen, weil ihr könnt wirklich liquidiert werden. Es ist wirklich gefährlich, was da vor uns steht. Wie wird Krypto reagieren? Oder wenn es eine wirkliche Krise gibt, wenn dieser Carry Trade in einer Dimension aufgelöst wird, die eine Finanzkrise wie 2008 erzeugen könnte auf den Märkten, dann ist die Frage, die bleibt, wie wird Krypto reagieren? Ich muss ehrlich sagen, wir wissen es nicht. Wir können das nicht sagen, weil Krypto hat eine solche Situation noch nie gesehen. Aber was denkt ihr? Denkt ihr, dass Bitcoin oder Ethereum oder andere Kryptowährungen vielleicht ein sicherer Hafen sein könnten? lasst uns das gerne in den Kommentaren auf YouTube wissen. Wir würden gerne mit euch darüber diskutieren. Wir denken auf alle Fälle, dass das Potenzial da sein könnte, dass Bitcoin da sich herauskristallisiert als so ein neuer sicherer Hafen neben Gold. Auch Gold wird natürlich steigen, aber das ganze Thema ist brandgefährlich und was jetzt gerade passiert, ist wirklich für die Finanzmärkte auch mehr als nur ein Krieg. Wie schon gesagt, Krieg ist traurig, aber für die Finanzmärkte ist das wirklich eine grobe Verwerfung, die da stattfinden könnte. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, und damit kommen wir, glaube ich, noch einmal zu ein bisschen positiveren Nachrichten, Lukas. Die Stimmung ist schon im Keller.
Ja.
Jetzt aber schauen wir weiter. Was haben wir noch?
Natürlich. Na, ich freue mich. Ich kann was Lustiges berichten. Ich kann was Freudiges berichten. Wir haben letzte Woche schon berichtet über, dass der Paul Atkins hier links, unser neuer kryptofreundlicher Aufsichtschef, also Chef der Finanzmarktaufsicht in den USA, der SEC, der hat letzte Woche ja eine längere Rede gehalten über, was er zu DeFi und Krypto denkt. Und es war ja total euphorisch. Also, wir sind nicht zuständig, wir wollen Regeln abschaffen, wir wollen neue Regeln schaffen, die es noch leichter machen, dass Kryptounternehmen, DeFi-Unternehmen in den USA sich zu Hause fühlen können. Und der hat auch Taten folgen lassen. Nämlich hat er jetzt ganze 14 Krypto-Regulierungsvorschläge, die aus der Zeit von Präsident Biden kommen, einfach vom Tisch gekehrt. Er hat gesagt, das machen wir alles nicht. Das sind 14 Stück zu verschiedensten Aspekten, was die Leute dort reguliert sehen wollten im Kryptomarkt. Und du musst dir vorstellen, was da teilweise dabei ist. Die haben wir schon mal besprochen, diese Rule 3b16, die eine ganz kreative neue Definition von dem hat, was eine Börse ist. Nämlich kannst du da sogar Discord-Gruppen und Telegram-Gruppen als Börse definieren, als Börse einstufen. So weit wollten die damals gehen.
Damit man DeFi-Protokolle dranbringen
genau,
kann.
Also
oder?
Gezielt war das auf sowas wie Uniswap zum Beispiel, DeFi-Dexes, also dezentrale Börsen, aber eben auch Telegram- und Discord-Gruppen, die auf einmal auf magische Weise zu einer Börse wurden in dem Fall. Und dementsprechend auch Regulierungspflichten, Lizenzpflichten und so weiter gehabt hätten. Das wurde komplett gestrichen. Das haben wir ja schon mal besprochen. Das ist jetzt weg vom Tisch. Dann noch Safeguarding, zum Beispiel Verwahrpflicht für Krypto. Also was ein Riesenaufwand gewesen wäre. Cybersecurity-Dinge. Also das Cybersecurity-Disclosure wäre es, glaube ich, nicht so schlecht gewesen. In dem Fall geht es darum, dass man verpflichtet ist, Cyberangriffe und Sicherheitslücken offen zu legen. Da haben wir ja schon zum Beispiel gesprochen bei Coinbase. Die haben das mit Zeitverzögerung getan. Die haben auch rechtliche Konsequenzen deswegen. Da gibt es ein paar Leute, die haben geklagt. Deswegen nicht alles ist schlecht, aber grundsätzlich ist, sagen wir so, in vielen Bereichen ist es besser, einfach nicht zu regulieren, Selbstregulierung walten zu lassen. Und das ist immer eine ganz positive Nachricht. Also die wahnsinnigen Aspekte, wieder die Rule 3b16, die Frontends und Chatgruppen und Uniswap zu einer regulierten Wertpapierbörse gemacht hätten, sind weg. Und wir gehen davon aus, dass es so weitergeht. Also Paul Atkins, wie gesagt, will ganz viele Regeln und Wände einreißen, der will ganz viele Regeln abschaffen und das Ganze leicht machen. Weil Ziel ist ja, die USA zum Nummer 1 Kryptoland der Welt zu machen. Und das ist auch, was Paul Atkins zuletzt gesagt hat. Und das sieht man an diesen massiven Handlungen, dass man 14 Regulierungsvorschläge einfach streicht, ohne sie weiter zu behandeln. Weg damit.
Großartig, großartig. Das ist natürlich eine gute Neuigkeit. Vielleicht kann ich auf die EU noch einlenken und Mika noch entschärfen. Vielleicht fällt das ja auch irgendwann wieder, wenn sie merken, dass sie ohne Krypto nicht können. Und dass sie dadurch wirklich viele Innovatoren vertreiben, weil wir werden das auch in der Austrian Blockchain Conference nächste Woche besprechen mit einigen Diskutanten. Ich bin ja dort am Podium und da werden wir auch darüber sprechen, was die EU da eigentlich teilweise falsch macht, auch weil Mika ist toll in der Hinsicht, dass man sagt, man weiß jetzt, was Sache ist, man hat eine Regulierung, andererseits macht man es ja Startups extrem schwer. Und man schützt eigentlich die Großen, die sich leisten können, dass sie diese ganze Regulierung befolgen, weil das ist ja auch teuer, das dann alles umzusetzen nach dem geltenden Recht.
Oder nicht möglich. Ja, und oder gar nicht möglich. Wir sehen das ganz stark hier eben bei dem Stablecoin-Bereich. Stablecoins in Europa kommen von Banken, weil die Mikroregulation ist darauf ausgerichtet, dass eine Bank ein Stablecoin macht. So wie Tether und USDC haben es wesentlich schwieriger. Da kann man wesentlich, bei Stablecoins kann man
auch
einiges
das
verbessern.
Aber auch darüber hinaus, also was ein Krypto-Asset ist als Startup, muss ich jetzt auch mich sehr stark damit befassen, mit dieser ganzen Regulierung. Und es ist ein Innovationstöter, wie alles, was zu stark regulierungswütig übertrieben wird, das tötet Innovation und das wird uns wieder auf den Kopf fallen. Aber ich möchte auch gar nicht so viel mich darüber beschweren. Ich bin gerade auf der Suche nach Staaten oder Ländern, wo ich vielleicht hinziehen möchte. Schauen wir mal. Aber jetzt kommen wir dann noch zu unserer Kategorie Kryptokultur. Und da habe ich euch vorher schon versprochen, dass wir heute noch über den Holecoiner reden. Und der Holecoiner, das kommt von Englisch natürlich, whole coin, also eine ganze Münze zu besitzen. Und ein Holecoiner ist demnach jeder, der einen Bitcoin oder mehr besitzt. Und der Begriff ist sehr geläufig, den hat eben auch Adam Back jetzt in seinem Posting auf X verwendet, wo er gesagt hat, dass die maximale Anzahl an Holecoinern wahrscheinlich bald erreicht sein wird. Und da geht es darum, dass es bald unleistbar sein wird, wenn man nicht jetzt schon mehr seinen Bitcoin hat, sich dann einen ganzen Bitcoin zu kaufen, zumindest für den Otto-Normalverbraucher. Natürlich können die Milliardäre und die Millionäre nach wie vor einen ganzen Bitcoin kaufen, aber für einen Normalo war es bis vor kurzem möglich oder ist es jetzt noch möglich, wenn man sagt, man will um 100.000 Euro einen Bitcoin kaufen, aber wenn er dann halt einmal 500 oder 1 Million kostet, dann wird es halt wirklich schwierig für den Normalverbraucher jemals auf diese Summe zu kommen, wenn man auch das Cluster-Risiko bedenkt, das man dann ja eingeht, weil angenommen, du hast jetzt als Durchschnittsbürger vielleicht ein Gesamtvermögen von 500.000 und der Bitcoin kostet 500.000, da kannst du dann dein ganzes Vermögen in einen Bitcoin stecken. Das wäre natürlich ein enormes Cluster-Risiko aus Investitionsperspektive jetzt. Ich meine nicht von so Überzeugten wie uns, wir würden sagen, okay, das ist eh das Gescheiterste, was du machen kannst mit dem Geld. Aber generell zu sagen, es wird immer schwieriger und es ist auch schon jetzt relativ selten. Und man geht davon aus, dass es momentan an die 500.000 circa sind. Also es sind ungefähr 500.000 wahrscheinlich, die einen ganzen Bitcoin besitzen. Die genaue Anzahl zu sagen, ist sehr, sehr schwierig. Das liegt daran, dass viele Großbesitzer, also Wale, das haben wir ja auch schon mal erklärt, also die Bitcoin-Wale, viele haben natürlich mehrere Wallets und haben ihre Bitcoins verteilt. Das heißt, man weiß halt nicht, wie viele Wallets zu einem Wal gehören. Das ist nicht immer ganz klar ersichtlich. Und man weiß natürlich auch nicht, was Personen auf irgendwelchen zentralisierten Instanzen liegen haben. Also wenn man auf Binance zum Beispiel einen Bitcoin liegen hat, wird das nicht auf der Blockchain ersichtlich sein, genauso wenig wie wenn man einen Bitcoin im ETF hat, also wenn man sie über einen Treuhänder hält. Und mein Aufruf an dieser Stelle, und das passt dann auch später zum Tipp der Woche, das können wir schon mal vorwegnehmen, mein Tipp an dieser Stelle, es ist soweit, es ist die letzte Chance, wenn man ein Holecoiner werden möchte, dass man das bald macht. Ist natürlich keine Finanzberatung, aber die Zeit läuft und der Zug, der fährt ab. Ein findiger Benutzer hat auf Reddit vor 2 Jahren diesen Beitrag hier geteilt, wo er gesagt hat, 2011 war es schwierig, dass man 10.000 Bitcoins kauft. 2017 wäre es schwierig gewesen, 100.000 Bitcoins zu erwerben. Man erinnert sich, 2017 sind wir ja circa auf die 5-stellige Zahl gegangen bei Bitcoin. Das heißt, es wurde schwierig, 100 Bitcoins zu erwerben. Heute, und das ist 2 Jahre alt, sagt er, ist es schwierig, 10 Bitcoins zu erwerben. Und im Jahr 2025 hieß es damals in der Prognose, wird es schwierig sein, einen Bitcoin zu besitzen. Und genau da sind wir jetzt. Es ist mittlerweile ein 6-stelliger Dollarbetrag nötig, um diesen einen Bitcoin zu erreichen. Und er sagt, 2030 wird es schwierig sein, 10 Millionen Satz zu erhalten. Das heißt, genau 10 Millionen Satoshis. Ihr wisst alle, ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshis. Das heißt, es geht hier um 0,1 Bitcoin. Mhm. Und für 2035 prognostiziert er gar, dass es schwierig sein wird, 1 Million Satoshis zu erwerben. Das sind dann nur mehr 0,01 Bitcoin. Also es wird zunehmend schwieriger. Und wenn man später mal, das kommt aus einem Reddit-Thread, wo diskutiert wurde, wie viel Bitcoin braucht man, um in Pension gehen zu können. Und ich glaube, ich habe da vor kurzem eine Grafik auch gesehen, wo man heute davon ausgeht, dass man circa 4 Bitcoin braucht, um dann im Pensionsalter auch wirklich davon zu leben zu können. Das ist aber heute, also wenn du jetzt rechnest, das heißt, es wird in Zukunft noch weniger sein. Und das ist sehr, sehr spannende Rechnung. Ist natürlich alles dubiose Voodoo-Spekulation. Wir werden sehen, was wirklich eintritt. Und damit kommen wir zur Skurrilität der Woche. Lukas, was haben wir da?
Bitcoin to 1 Million. Na, die Skurrilität der Woche, sorry, ist was anderes. Ist nämlich der Frank Thelen.
The Frankie.
Ein ausgemachter Krypto-Experte, würde man meinen. Er ist ja ein bisschen ein Influencer, bekannte Person. Du kennst ihn ja auch von der Höhle der Löwen, die Höhle der Löwen, die Startup-Show.
Er ist mir damals als Chirurg gegenüber gesessen.
Genau, der Alex war bei die Höhle der Löwen und hat einen Frank Thelen dort kennengelernt. Hat aber nicht investiert bei dir, gell?
Nein, aber er hat uns tatsächlich ein Angebot gemacht damals. Ein relativ unverschämtes, also unverschämtes. Er wollte relativ hohe Anteile für nicht viel Geld haben.
Ja, guter Investor. Auf jeden Fall gab es ein Interview mit ihm bei der Bild-Zeitung. Da ist er interviewt worden zu seiner Expertise und hat dann über Bitcoin gesprochen und hat dann halt weit ausgeholt und gesagt, jetzt muss er mal was sagen, ja, weil alle anderen haben das nicht im Blickfeld, aber seine Kritikpunkte an Bitcoin. Und da ist halt einfach, wenn man quasi Bitcoin in 5 Minuten googelt, was sind die größten Probleme damit, dann ist genau das, was er damit gebracht hat. Also total oberflächliche Halbwissen, keine wirkliche Expertise. Er hat halt einfach das, was man aktuell, wenn man googelt, Probleme mit Bitcoin, dann findet man genau diese 3 Argumente, die er gebracht hat quasi. Waren ein bisschen mehr als 3, aber im Prinzip Bitcoin ist nicht brauchbar, weil man ist auf 200 Millionen Transaktionen pro Jahr begrenzt. Das ist nicht richtig. Lightning Network sagt einfach pauschal, ist gar keine Lösung. Es ist nur ein Plugin, meint er. Und dann kommen natürlich die Quantencomputer und da ist auch die mutige Aussage, dass nämlich der gesamte Markt und alle Developer das komplett ignorieren. Die haben keine Antwort drauf. Oder ignorieren hat er nicht gesagt, aber gesagt, die haben alle keine Antwort drauf auf Quantencomputer. Und da gibt es halt wirklich, wenn man sich damit ein bisschen befasst, gibt es mega viele Vorschläge bereits. Und das Problem ist jedem bewusst, der ganze Welt ist bewusst, dass Quantencomputer Probleme bereiten können bei Verschlüsselung mit Kryptographie. Jeder weiß das und jeder arbeitet schon lange an Lösungen daran. Es ist einfach komplett inkorrekt, was er sagt. Es ist ein bisschen frech formuliert. Ich weiß auch nicht persönlich, ob er das gemacht hat, um ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Ja, natürlich.
Was wirklich so meint. Ja. Jedenfalls.
Der Frankie Thelen, der ist ein Genie, wenn es darum geht, natürlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Er ist ein Investor, der ist bekannt geworden, weil er halt ein paar gute Deals gemacht hat. Und ich glaube, die waren auch nicht blöd.
Ja,
Man weiß nicht genau, ob es mehr Glück als alles andere war natürlich, aber er hat auch dann schlechte Geschäfte gemacht.
Einige.
Und er kennt sich mit Bitcoin offenbar nicht so gut aus. Ich würde halt Leuten dann raten, dass sie Bitcoin einfach nicht erwähnen. Also wenn man sich nicht hinreichend auskennt, dann sollte man einfach nicht drüber sprechen.
Nun hat er auch konkret am Ende dann einen Bogen gespannt mit zur Kritik und dann hat er den Bogen gespannt zu Ethereum, weil er ist ja, glaube ich, er hat gesagt, er hat ein paar Bitcoin, aber er ist halt mega auf Ethereum. Ich glaube, die ganze Kritik war nur, um eigentlich Marketing zu machen für das, was er am Plus gesagt hat. Und das ist absichtlich. Weil Bitcoiner kann man sehr leicht reizen und Bitcoiner reagieren sehr stark auf X. Einige Leute wissen das und nutzen das zu Marketingzwecken, zu Selbstvermarktung. Zum Beispiel auch, ich denke, dass Peter Schiff eigentlich nichts anderes macht. Der bewirbt seine Goldfirma damit, dass er seit 10 Jahren mittlerweile, glaube ich, Bitcoin kritisiert.
Ja, natürlich. Peter Schiff hat ganz sicher selbst auch Bitcoin. Ich meine, der ist ein riesengroßer Bitcoin-Netzwerker. Jeder kennt den, der hat viele Kontakte im Bitcoin-Bereich und der ist natürlich Goldverkäufer. Ja? Der ist hochgradig befangen. Der muss immer sagen, Gold ist besser, weil das ist sein Produkt. Aber er weiß natürlich, dass Bitcoin auch ein gewisses Vertrauen genießt in der Bitcoin-Community und sein Sohn ist ja ein Riesen-Bitcoin auch. Also es gibt natürlich, die Frage ist immer, was ist die Agenda dahinter, wenn man solche Aussagen trifft. Bei Frank Thelen kann ich es nicht genau sagen. Ich würde nur sagen, er hat natürlich den Vogel abgeschossen. Wie auch unser Freund Matthias Reder hat es hier stark auf X kritisiert. Er hat das als technischen Bauchfleck deklariert und dieses Halbwissen, das Frank Thelen da verbreitet, das ist natürlich super skurril. Aber ich darf an dieser Stelle auf die Folge mit Matthias Reder hinweisen. Die gibt es zwar noch nicht, aber die kommt am Mittwoch. Also unbedingt die Kryptologen abonnieren, auch die Glocke, falls ihr auf eurem Portal eine Glocke abonnieren könnt, damit ihr das nicht verpasst, wenn wir mit Matthias Reder über Bitcoin Mining und über die Potenziale, die man hat, wenn man Bitcoin-Miner verwendet, auch anderwertig für Heizen und für unterschiedliche Aspekte, die man damit lösen kann. Es ist sehr, sehr spannend, ein sehr komplexes Thema. Man glaubt gar nicht, was man mit Bitcoin-Minern alles machen kann.
Ja, und das war super interessant.
Genau, der Hinweis, die Folge ist schon im Kasten. Ich muss noch bald los, Lukas. Wir müssen die Folge jetzt wirklich auch dann zum Ende bringen.
Alles
deswegen
klar.
Wollen wir noch kurz den Tipp der Woche bringen. Das ist diese Woche super reinpassend zum Holecoiner und auch zu Frank Thelen natürlich der Bitcoin-Standard. Ich glaube, auch Frank Thelen sollte das Buch Der Bitcoin-Standard lesen. Wir werden euch das unten in der Episode auch verlinken. Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch von dem, wie spricht man seinen Namen, Lukas?
Saifedean Ammous.
Saifedean Ammous.
Aus dem Libanon.
Und er ist ein Libanese, genau. Und das Buch ist aber wirklich sehr, sehr umfassend. Und für die Leute, die noch nicht georanged-pilled sind, ich glaube, das Wort haben wir auch schon mal besprochen, kann man hier die orange Pille endgültig zu sich nehmen und wird dann auch so Bitcoin-verrückt wie der Lukas und ich. Und damit wollen wir noch kurz einen Ausblick geben. Was gibt es noch? Was gibt es für einen Ausblick für nächste Woche?
Die Inflation ist weniger schlimm als erwartet, aber das ist jetzt nicht so relevant mittlerweile, weil eben die aktuellen politischen Geschehnisse und die Kriegsgeschehnisse im Nahen Osten größere Einwirkungen haben auf den ganzen Markt. Wir haben das FOMC-Meeting.
Wir haben am Dienstag das Meeting der Bank of Japan und deswegen werden wir aus Japan natürlich früher die Zahlen erfahren. Auf alle Fälle ist es sehr, sehr spannend, was da auf uns zukommt. Auf der anderen Seite des Atlantiks von uns gesehen wird dann die Fed sagen, ob die USA die Zinsen ändern. Und ja, das ist das Wichtigste, was uns bevorsteht, die kommende Woche. Und uns hört ihr wieder in einer Woche. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle bei die Kryptologen und alles Gute, bis bald.
Alles Gute, liebe Leute, und vielleicht sehen wir uns hier morgen auf der 5. Austrian Blockchain-Konferenz gemeinsam.
Jawohl, ciao.
Servus.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.